ARD Sounds.
Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das mit dem Fall von Colleen Fernandes in die Öffentlichkeit kam. Ihre Vorwürfe, dass ihr Ex-Mann Christian Ulmen Fake-Profile unter ihrem Namen erstellt hat und dann Nacktfotos und Sexvideos versendet haben soll. Diese Vorwürfe sind in der Welt. Staatsanwälte ermitteln für Christian Ulmen, ihren Ex-Mann gilt die Unschuldsvermutung. Die Debatte, die rund um den Fall entstanden ist, die geht allerdings schon viel weiter. Die Frage steht im Mittelpunkt, ob das deutsche Recht ausreichend vor digitaler sexueller Gewalt schützt, die vor allem Frauen betrifft. Und wie das Recht auf relativ neue Phänomene wie KI-Deepfakes reagiert, bei denen mit KI-Technologie gefakte Pornovideos von Frauen erstellt werden. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, sie hat einen ersten Gesetzesentwurf erarbeitet und er sieht vor, dass auch das Erstellen pornografischer KI-Deepfakes künftig strafbar sein soll. Wie sehen die Vorschläge von Hubig konkret aus? Wie kritisch werden sie in der Rechtswissenschaft diskutiert? Und reichen neue Strafrechtsparagraphen überhaupt aus, um Frauen besser vor männlicher Gewalt im digitalen Raum zu schützen? Diese Fragen, die möchte ich jetzt besprechen, und zwar mit Anja Schmidt. Sie ist Strafrechtsexpertin an der Universität Halle und sie hat sich habilitiert mit einer Arbeit zum Thema Pornografie und sexuelle Selbstbestimmung. Und sie ist uns jetzt aus ihrem Urlaub zugeschaltet. Frau Schmidt, ich freue mich sehr, dass Sie heute in unserem Podcast dabei sind.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich auch.
Frau Schmidt, es gibt ja ganz verschiedene Formen digitaler sexueller Gewalt. Lassen Sie uns da mal am Anfang unseres Gesprächs vielleicht ein bisschen unterscheiden, von welchen Formen von solcher Gewalt Frauen derzeit am meisten betroffen sind. Was würden Sie sagen? Was ist da das, was wirklich an digitaler sexueller Gewalt derzeit im Raum ist und wo Frauen am meisten betroffen sind?
Ja, also es gibt erstmal so eine ganz grundlegende Unterscheidung. Das eine ist, ich sage jetzt mal, eine reine sexuelle Belästigung mit digitalen Mitteln. Das andere sind Phänomene bildbasierter, sexualisierter Gewalt, die so im Alltagssprachgebrauch auch als Revenge-Porn bezeichnet werden, als Voyeur-Aufnahmen oder die sexualisierenden Deepfakes, die Sie schon angesprochen haben. Sexuelle Belästigung mit digitalen Mitteln, das ist das unverlangte Zusenden von Dickpics zum Beispiel, also von Penisbildern. Hier ist es so, bei allen diesen Formen wird dem Betroffenen Sexualität aufgedrängt, ohne dass sie das wollen. Ja, also es liegt kein Einvernehmen vor. Bei bildbasierter sexualisierter Gewalt kommt hinzu, dass ein Bild von dem Betroffenen entweder aufgenommen wird oder mittels KI-Technologie oder anderen computertechnischen Mitteln manipuliert wird. Und zwar so, dass ein sexualbezogenes Bild von den betroffenen Personen entsteht. Und über diesen Akt des Herstellens dieses Bildes oder das Zugänglichmachen an Dritte hat dieses Bild sozusagen eine eigene Existenz. Das dauert an. Und damit haben wir sozusagen einen Kontrollverlust über ein sensibles, sexualbezogenes Datum, das dann eben in der Welt ist, das sich im Internet viral verbreiten kann und wo man sich dann nie ganz sicher sein kann, ob das je wieder gelöscht werden kann.
Genau, diese Unterscheidung, die habe ich jetzt von Ihnen gelernt, Frau Schmidt. Einmal sexuelle Belästigung mit digitalen Mitteln und auf der anderen Seite dann bildbasierte, sexualisierte Gewalt. Würden Sie sagen, dass diese zweite Form, die Sie jetzt beschrieben haben, dass das wirklich der stärkere Eingriff in die Rechtsgüter ist? Und welche Rechtsgüter, wenn wir das nochmal rausgreifen oder herausarbeiten, sind da vor allem betroffen bei den Frauen vor allem?
Ja, also in beiden Varianten ist das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung betroffen, ist auch schwerwiegend betroffen. Bei bildbasierter sexualisierter Gewalt geht der Eingriff aber weiter, eben weil dieses Bild dann von den Betroffenen existiert und dieses Bild permanent ist, also eine gewisse Dauer hat und sich die Rechtsgutsverletzung dadurch vertieft. Juristisch kann man sagen, es handelt sich hier oder unabhängig davon, ob es eine authentische Bildaufnahme ist oder ob es sich um einen Deepfake handelt, es liegt eine Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung durch eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild vor. Außerdem ist es so, dass wir davon ausgehen müssen, dass vor allem Frauen betroffen sind. Also es gibt ja Studien, wo im Internet geschaut wurde, was für Deepfake-Videos sind zu finden. Da wurde herausgefunden, das sind zu über 90% pornografische oder sexualbezogene Inhalte und die allermeisten Betroffenen, also 98%, 99%, waren in diesen Studien Frauen. Das heißt, es handelt sich auch um eine Form geschlechtsspezifischer Gewalt, sodass eben auch das Recht auf Nichtdiskriminierung verletzt ist.
Und was ist sozusagen mit diesem Verobjektivierungsgehalt, den solche Gewalt ja auch immer hat, solche digitale sexuelle Gewalt, also Menschenwürde, würden Sie das sagen, das ist auch ganz deutlich Menschenwürde relevant?
Man kann das als Würdeverletzung bezeichnen, allerdings finde ich, dass man schon genauer formulieren kann. Also es ist auch das, ne, neben dem Recht am eigenen Bild, ist auch das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung verletzt, eben weil die Betroffenen typischerweise sexuell verobjektiviert werden und zum Sexualobjekt reduziert werden. Das heißt, es ist wirklich auch eine neue Form sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen, vor allem gegenüber Frauen. Und das zeigt sich auch an den Folgen, die das für die Betroffenen hat. Und dass es sich um eine Reduzierung zum Sexualobjekt handelt, das sieht man auch daran, was die Betroffenen sagen über diese Übergriffe. Mhm. Also aus der empirischen Forschung oder aus Berichten von Betroffenen, da tauchen Formulierungen auf wie, es war, als hätte er mich vergewaltigt, oder das ist doch digitale Vergewaltigung oder mentale Vergewaltigung. Das heißt, den Betroffenen ist klar, es handelt sich nicht um einen realen körperlichen Übergriff, aber es ist eben auch nicht nur ein Bild, sondern sie werden real, also ne, sie empfinden es wie einen sexuellen Übergriff, der auf einer körperlichen Ebene stattfindet. Das lässt sich erklären eben mit diesem Aspekt der sexuellen Verobjektivierung. In den Beschreibungen der Folgen für die Betroffenen, die wir aus der empirischen Forschung kennen, wird das eben auch deutlich darin, dass sich die Betroffenen als Person insgesamt in Frage gestellt fühlen, eben weil sie zum Sexualobjekt verobjektiviert werden. Und die Folgen werden auch beschrieben als lebenszerstörend. Das heißt, es teilt sich ein in so ein Davor und Danach das Leben. Es gibt ganz erhebliche Auswirkungen auf die Lebensgestaltung. Also zum Beispiel ein Rückzug aus sozialen Kontakten, ein Rückzug aus Social Media, aus dem Internet. Das heißt, die Betroffenen leiden unter ganz erheblichen psychischen Belastungen. Das kann bis hin zu psychischen Erkrankungen führen, wie Depressivität, Suchterkrankungen, Depressivität bis hin auch zu Suizidalität. Die Betroffenen leiden häufig auch unter der sehr berechtigten Angst, dass diese Inhalte nie wieder aus dem Netz gelöscht werden können und dass sie sozusagen ihr digitales Leben nicht mehr kontrollieren können. Das führt häufig auch zu sozialer Isolation. Also die betroffenen Personen ziehen sich häufig aus sozialen Kontakten zurück, vor allem im digitalen Bereich, aber auch im analogen Bereich. Und das bedeutet eben auch, dass diese Form der sexualisierten Gewalt teilhaberelevant ist. Wenn die Betroffenen nicht mehr sich im Internet an öffentlichen Debatten oder meinungsbildenden Debatten beteiligen, dann ist das eben auch demokratierelevant.
Frau Schmidt, ich finde es total interessant und wichtig, dass Sie jetzt diese Rechtsgutverletzung so deutlich herausgearbeitet haben, weil wir ja jetzt auf einer Ebene sind, wo wir über das Strafrecht reden müssen. Es ist ja vor allem eine große Kritik von Betroffenen solcher digitaler sexueller Gewalt, dass es Strafbarkeitslücken gibt. Und das Strafrecht ist ja das schärfste Schwert des Staates. Und wenn Sie solche deutlichen Rechtsgutverletzungen beschreiben, dann ist natürlich da auch ein Handlungsbedarf irgendwie da. Welchen Handlungsbedarf sehen Sie da? Wo sind die Strafbarkeitslücken, die Sie beschreiben würden?
Ja, also im Bereich bildbasierter sexualisierter Gewalt ist der strafrechtliche Schutz bislang sehr unsystematisch und lückenhaft. Bei sexualisierten Deepfakes zum Beispiel ist es so, dass letztendlich eigentlich nur das Kunsturhebergesetz greift. Nach dem Kunsturhebergesetz ist es verboten, Bildnisse von einer Person zu verbreiten oder öffentlich zur Schau zu stellen, also vielen Menschen zugänglich zu machen. Das heißt, und dieser Straftatbestand ist nur mit einem sehr geringen Strafrahmen versehen. Also das sind Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Das zeigt, dass dieser Straftatbestand eigentlich nur auf eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild zugeschnitten ist. Und da geht es auch gar nicht darum, ob es ein sexualbezogenes Bild ist oder ein neutrales Bild einer Person. Es ist eben schon eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild, grundsätzlich, wenn ein Bild einer Person öffentlich zugänglich gemacht wird. Das heißt, diese Sexualitätsdimension, die Verletzung des Rechts oder die schwerwiegende Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung, die wird vom Unrecht her, vom Kunsturhebergesetz eigentlich gar nicht erfasst. Und er erfasst auch nicht alle Tathandlungen, die strafwürdig sind. Also zum Beispiel nicht das Herstellen und das Gebrauchen so eines Bildes. Das ist die Rechtslage im Bereich sexualisierende Deepfakes. Bei authentischen Bildaufnahmen, also wenn ohne Einvernehmen einer Person eine authentische Bildaufnahme von sexuellen Handlungen oder eine Nacktaufnahme zum Beispiel hergestellt wird, gebraucht wird oder zugänglich gemacht wird, da haben wir einen besseren strafrechtlichen Schutz, der allerdings auch lückenhaft ist. Hier haben wir sozusagen mehr so fallgruppenbezogene Regelungen. Zum einen ist das Upskirting, Downblousing unter Strafe gestellt. Zum anderen ja, die Aufnahme von Genitalien oder Nacktaufnahmen oder Aufnahmen von sexuellen Handlungen, wenn sich die Person, die abgebildet wird, in einem gegen Einblick geschützten Raum befindet. Das heißt, die Genitalaufnahmen auf Toiletten sind da regelmäßig erfasst, aber Nacktaufnahmen in einer öffentlich zugänglichen Sauna werden in der Rechtspraxis nicht darunter gefasst. Hier ist also, hier haben wir einen besseren Schutz als bei sexualisierenden Deepfakes, aber eben auch keinen umfassenden strafrechtlichen Schutz.
Jetzt soll es ja besser werden mit diesem Schutz. Die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, die hat einen Gesetzentwurf vorgelegt zum besseren Schutz vor digitaler Gewalt. Können Sie uns einen kleinen Überblick geben? Was vor allem soll da jetzt geändert werden? Was sind die Schwerpunkte, wo der strafrechtliche Schutz besser werden soll?
Ja, also hier muss man im Moment noch aufpassen, genau zu formulieren, weil ein Gesetzesentwurf, der ins parlamentarische Verfahren durch die Bundesregierung eingebracht worden ist, gibt es ja noch nicht. Mhm. Es sind aber schon sehr, sehr konkrete Überlegungen aus dem Bundesjustizministerium an die Öffentlichkeit gelangt. Tatsächlich auch eine konkrete Gesetzesformulierung mit einer Begründung in Bezug auf das Strafrecht. Und diese Überlegungen beinhalten, dass ein neuer Straftatbestand geschaffen wird im Sexualstrafrecht, der alle Formen bildbasierter sexualisierter Gewalt, die strafwürdig sind, erfassen soll. Hier wäre also schon mal ein Vorteil, dass es dann einen Straftatbestand gibt und nicht so eine flickenteppichhafte Regelung erfolgt. Und dieser Straftatbestand soll umfassen authentische Bildaufnahmen, aber auch computertechnisch veränderte Bildinhalte, die sexualbezogen sind. Dieser im Gesetzes- oder in diesem Vorschlag findet sich nicht die Formulierung sexualbezogen, sondern es wird in 4 Unterpunkten konkret beschrieben, was den Sexualbezug eines Bildinhaltes ausmacht, also wenn eine sexuelle Handlung dargestellt wird, wenn Genitalien, Gesäß und die weibliche Brust nackt dargestellt werden, wenn diese Körperteile begleitet dargestellt werden, muss das in sexuell bestimmter Weise geschehen und Inhalte dieser Art, die eben computertechnisch verändert werden, also Deepfakes, sollen unter Strafe gestellt werden und die Tathandlungen, die unter Strafe gestellt werden sollen, sind das Herstellen und zugänglich machen.
Jetzt habe ich auch diese Dinge, die schon in der Welt sind, von Frau Hubig mir angeschaut, vor allem diesen neuen Paragraphen 184k StGB. Wenn ich mir das so durchlese, dann sind da schon noch ein paar Dinge offen, wo ich mich gefragt habe, gibt es nicht da vielleicht wiederum Strafbarkeitslücken, wenn man an die Sache wirklich umfassend rangehen möchte? Die eine Sache, die mir aufgefallen ist, was ist denn, wenn ich jetzt ein KI-Deepfake herstelle, das zum Beispiel aber leicht bekleidete Körper zeigt, also nicht unbekleidete Körper. Oder wenn ich zum Beispiel ein bewusst schlechtes Deepfake mache, also da steht ja drin, dass sozusagen es den Anschein erwecken soll, dass es Wirklichkeit ist, was da passiert auf diesen Bildern. Also ein Körper von einer Frau wird irgendwie mit einem Kopf von einer anderen Frau kombiniert und eben in einem pornografischen Kontext dargestellt. Was ist jetzt zum Beispiel, wenn Männer irgendwelche Bilder entwickeln, aber die Frauen mit einem bewusst schlechten Deepfake entwürdigen wollen? Es sieht zwar jeder, es ist ein Deepfake, aber es ist trotzdem ja entwürdigend, wenn da sozusagen sowas von einer Frau hergestellt wird. Was ist mit dieser Form, mit diesen Lücken, die da möglich sind in der Formulierung? Sehen Sie die auch oder ist das quasi jetzt, gehe ich dazu weit?
Ja, also das sind auf jeden Fall alles Fragen, die sich stellen in Bezug auf so einen Entwurf und die man auch bedenken muss, wenn man so einen Gesetzestext entwerfen möchte. Bei der Frage, was ist mit, wenn die Person, die dargestellt wird, leicht bekleidet ist oder vielleicht auch überhaupt, wenn ein Körperteil, sexualbezogenes Körperteil in den Bildmittelpunkt gerückt wird oder dargestellt wird, was eben bekleidet ist. Hier würde dann diese Alternative greifen, bekleidete Genitalien, Gesäß und Brust, wenn es in sexuell bestimmter Weise geschieht. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was heißt das konkret? Also wie lässt sich das anwenden? Also Bilder von leicht bekleideten Personen, insbesondere wenn diese entsprechenden Körperteile in den Mittelpunkt gerückt werden, die wären von dieser Formulierung aus meiner Sicht erfasst. Die zweite Frage war jetzt, was ist mit bewusst künstlichen KI-Deepfakes oder auch wenn gekennzeichnet wird, dass es sich um einen Deepfake handelt? Das ist ja auch Realität. Es gibt ja Deepfake-Plattformen, wo einem klar ist, das sind Deepfakes, die hier geteilt werden, unterstellt werden. Hier ist es aus meiner Sicht so, im Gesetzestext ist oder in diesem Vorschlag ist formuliert, dass der Anschein erweckt werden muss. Es steht aber nicht drin, dass es täuschend echt sein muss. Und das deutet für mich darauf hin, dass es nicht darum geht, nur täuschend echte Deepfakes zu erfassen, die quasi, wo der Täuschungsaspekt im Vordergrund steht, sondern dass es tatsächlich darum geht, den Sexualbezug zu erfassen. Also, dass eine Person sexuell herabgewürdigt wird oder sexuell verobjektiviert wird, zum Sexualobjekt reduziert wird mit dem Deepfake. Und wenn das im Vordergrund steht, dann kann es nicht darauf ankommen, ob es bewusst künstlich ist oder ob eine bewusste Kennzeichnung als Deepfake erfolgt. Sodass ich denke, mit diesem Entwurf würden keine Strafbarkeitslücken entstehen.
Dann komme ich gerne nochmal zu dem ersten Punkt, den Sie angesprochen haben, um die bekleideten Körperteile. Da gab es ja vor einiger Zeit diesen Fall von Janni Gensch. Sie ist beim Joggen gefilmt worden von einem Mann, der hinter ihr hergefahren ist auf dem Fahrrad. Der hat wohl ihren Po gefilmt. Und jetzt gibt es hier in der Formulierung des Gesetzesentwurfs oder dieser Vorlage, die es bisher gibt, dass sozusagen diese bildliche Darstellung in sexuell bestimmter Weise stattfinden muss. Also auch wenn ich eben filme auf bekleidete Körperteile, die dann sexualisiert werden. Ich frage mich so ein bisschen, wie kann man das denn in der Praxis handhabbar machen? Worauf kommt es bei dieser Sexualisierung durch Bilder eben an? Ist das subjektiv oder objektiv? Muss die Intention irgendwie da sein? Oder kann das eine Darstellung an sich sein, die schon so aufgeladen ist sexuell, dass man sagt, ah, okay, diese Bilder von auch bekleideten Körperteilen, die sind trotzdem etwas, was eingreift in eben ja Persönlichkeitsrechte, vor allem von Frauen?
Ja, also wir haben im Strafrecht sozusagen das, also ich setze jetzt mal ein bisschen allgemeiner an, wir haben im Strafrecht das Bestimmtheitsgebot. Das heißt, es muss im Gesetzestext genau umschrieben sein, was strafbar ist, damit eben der Bürger, die Bürgerin sich darauf einstellen kann und das auch sozusagen dem Wortlaut nach gut verstehen kann. Allerdings ist es so, dass ja die Lebenswirklichkeit sehr, sehr vielfältig ist und sich eben nicht immer alles ganz genau beschreiben lässt. Also das ist so das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt, wenn man so Gesetzestexte schafft. Und hier konkret in Bezug auf bildbasierte sexualisierte Gewalt ist es so, dass man sozusagen zwei Strategien wählen kann, wenn man so einen Gesetzestext schreibt oder entwirft. Man kann zum einen so eine Formulierung verwenden wie sexualbezogen, die eher unbestimmt ist, die erläuterungsbedürftig ist, das kann man dann in der Begründung des Gesetzesentwurfs machen, oder man zählt auf, welche Bildinhalte gemeint sind. Also das ist die Strategie, die jetzt diese Überlegung aus dem BMJV gewählt wurde, dass also aufgezählt wird, die Abbildung von sexuellen Handlungen, von Genitalien und so weiter. Diese Strategie hat den Vorteil, dass sie bestimmter ist. Allerdings gibt es auch hier so einen Graubereich, sage ich mal, von Fällen, wo man immer... Ja, wo man dann im Einzelfall immer genau schauen muss, ist das ein Fall, der vom Straftatbestand gemeint ist oder nicht. Und hier ist dann eben die Strategie gewählt worden, zu versuchen, solche Fälle näher zu umschreiben, eben mit der Formulierung, in sexuell bestimmter Weise werden bekleidete Körperteile abgebildet. Und das ist dann letztendlich, also das wird ein Bereich sein, wo es dann um Auslegung geht und aus meiner Sicht, also ne, dass für konkrete Einzelfälle dann der Gesetzestext ausgelegt wird. Und hier kommt es dann meines Erachtens darauf an, zum einen nach den äußeren Umständen zu schauen, was spricht hier dafür, dass das sexualisierend war oder nicht. Also wenn wir mal den Fall von Janni Gensch nehmen, dort ist ja, ne, sie ist... draußen gejoggt und wenn dann da ein Mann hinter ihr herfährt mit dem Fahrrad und wirklich das Handy genau aufs Gesäß hält, wüsste ich nicht, wie das anders motiviert sein sollte. Ne? Also hier könnte man aus diesen Umständen die sexuell bestimmte Motivation ableiten. Ein wichtiger Punkt wäre auch, das hatten wir jetzt auch schon angesprochen, ne, ist das individuell oder ist das subjektiv oder objektiv zu bestimmen? Hier sollte es aus meiner Sicht nicht darauf ankommen, dass auf eine sexuelle Motivation abgestellt wird, also sexuelle mit Motivation im Sinne von auf sexuelle Erregung gerichtet. Denn das kann ein Motiv sein, was sexuell bestimmt ist, aber ein sexuell bestimmtes Motiv kann eben auch sein, dass es um sexuelle Herabwürdigung geht, um sexuelle Verobjektivierung. Das sind so die Aspekte, die aus meiner Sicht dann zu berücksichtigen werden bei der Auslegung.
Ja, das ist ein spannender Punkt. Sie haben jetzt nochmal dargelegt, dass es da so zwei unterschiedliche Regelungsansätze gibt. Einmal so ein Paragraf, der relativ viele Einzelfälle erfasst, wo das relativ genau beschrieben ist, was da wirklich eben sozusagen abgebildet wird. Und dann auf der anderen Seite so einen allgemeineren Paragraphen im Sinne von ja Sexualbezogenheit als so ein generelles Kriterium. Welche Regelungsform finden Sie denn besser? Weil ich habe so eine Kritik gelesen bei diesem jetzigen Vorschlag, da werden quasi Frauen in ihre Einzelteile zerlegt und das wird sehr kleinteilig und man kann damit quasi die Zukunft gar nicht irgendwie abbilden. Das heißt, wenn die Technologie weitergeht, wenn es andere Formen noch von bildbasierter, sexualisierter Gewalt gibt, dass man sozusagen die auch noch mit drin hat. Was wäre da sozusagen Ihre Präferenz, diese ganze Sache zu regeln?
Also das spricht jetzt zwei Aspekte an. Der eine Aspekt ist, wie kann ich bildbasierte, sexualisierte Gewalt so in den Straftatbestand fassen, dass der Sexualbezug eines Bildes deutlich wird. Das kann man aufzählen. Mit der Gefahr, dass man wichtige Fallgruppen vergisst oder ne, dass sie dann nicht erfasst sind. Oder man kann schreiben, sexualbezogener Bildinhalt, dann ist es halt eher unbestimmt. Ne? Da wird es dann immer Fälle geben, die ganz klar drunter fallen, aber Fälle wie zum Beispiel den von Janni Gensch oder ne, wo man dann auslegen muss. Ich finde beide Regelungsvarianten finde ich nachvollziehbar. Wenn man so eine Formulierung wie sexualbezogen verwendet, dann müsste man in der Gesetzesbegründung wirklich näher ausführen, was damit gemeint ist. Also wirklich auch eine gesetzgeberische Definition mit hinzufügen. Ihre Frage ging jetzt aber auch noch mal ein bisschen weiter. Frauen würden in ihre Einzelteile zerlegt. Also Frauen sind ja oder Menschen überhaupt sind ja ganz unterschiedlichen Formen digitaler Gewalt ausgesetzt. Also im Fall von Colin Fernandes zum Beispiel geht es ja nicht nur um sexualisierende Deepfakes, sondern auch um Identitätsdiebstahl. Dass jemand als Colin Fernandes im Netz aufgetreten ist und sexuelle Interaktion mit anderen Personen hatte.
Genau, müssen wir kurz sagen, das ist sozusagen der Vorwurf. Das heißt, es ist nicht erwiesen, das sind die mutmaßlichen Dinge, die hier im Raum sind. Genau.
Es geht jetzt gar nicht darum, wer die Tatperson ist, sondern erstmal um die Beschreibung, was passiert ist. Ja. Und unabhängig von Colin Fernandes, ne, das kann ja einfach so passieren. Ja. Und hier ist es aus einer rechtlichen Perspektive, insbesondere auch aus einer strafrechtlichen Perspektive, wichtig, genau zu schauen, was ist denn das konkrete Unrecht? Und dann entsprechend dieses Unrecht auch in Straftatbeständen konkret zu erfassen. Wenn wir bei dem Beispiel jetzt bleiben, gibt es einen Aspekt bildbasierter sexualisierter Gewalt, also dass Bilder im Umlauf sind von einer Person, die ohne ihren Einvernehmen hergestellt wurden und die Bilder zeigen sie in einem sexuellen Zusammenhang. Und der andere Unrechtsaspekt wäre, jemand tritt mit meinem Namen oder mit dem Namen der betroffenen Person im Internet auf. Und das sind sozusagen rechtlich Dinge, die ich unterscheiden würde und wo ich sagen würde, hier müssen wir schauen, dass wir spezifische Straftatbestände schaffen, die genau dieses Unrecht auch erfassen. Und ein Vorteil bei dem Vorschlag, der jetzt aus dem BMJV bekannt geworden ist, wäre ja, dass immerhin bildbasierte sexualisierte Gewalt als Phänomen in einem Straftatbestand erfasst wird. Also insofern wäre das schon ein Fortschritt, wenn das so kommen würde.
Jetzt würde ich, Frau Schmidt, gerne mit Ihnen noch einen anderen Kritikpunkt ansprechen. Der kam vom Deutschen Anwaltsverein, aus der Anwaltschaft, aber auch von anderen. Und zwar Kritik daran, dass mit dem neuen Vorschlag auch schon das Herstellen von KI-Deepfakes, von solchen Deepfake-Pornos strafbar sein soll. Also nicht erst das Verbreiten. Und da ist eben der Vorwurf, das würde die Strafbarkeit zu sehr in ein Vorfeld verlagern. Also quasi das Herstellen zum eigenen Gebrauch, wenn Männer solche KI-Deepfakes für sich selber nur herstellen und es ist nicht in der Welt. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Also diese Kritik teile ich nicht. Der Hintergrund dafür ist, Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und Recht am eigenen Bild bedeutet, dass jede Person selbst darüber entscheiden kann und entscheiden können muss, ob es sexualbezogene Bilder von ihr gibt, wer sie herstellt, gegebenenfalls, ja, wenn sie möchte, dass es die gibt, wer sie gebraucht und wer sie wem zugänglich macht. Also wir haben sozusagen alle selbst die Verfügungsbefugnis über solche sexualbezogenen Bilder von uns. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Recht, weil wir alle sehr verletzlich sind auf der Ebene der Sexualität, weil es ein höchst persönlicher Lebensbereich ist, wo es auf unsere Zustimmung ankommt, also auf das Einvernehmen, weil hier gewissermaßen ja wirklich ein Datum in die Welt gesetzt wird, was durch Dritte irgendwie gebraucht werden kann. Und wenn man das konsequent denkt, diese Verfügungsbefugnis über Bildinhalte, die eine Person selbst sexualbezogen zeigen, dann ist auch das Herstellen so einer Bildaufnahme ohne Einvernehmen der betroffenen Person eine schwerwiegende Rechtsverletzung. deswegen ist eben auch das Herstellen unter Strafe zu stellen und meines Erachtens auch der Gebrauch. Ne, Gebrauch als Tathandlung berücksichtigen die Überlegungen aus dem BMJV im Moment ja nicht. Hier scheint es mir eher der entscheidende Punkt zu sein, wirklich nochmal zu betonen, es geht um sexuelle Selbstbestimmung. Und eine andere Person in ein sexuelles Geschehen zu involvieren, sei es durch ein Bild, sei es durch sexuelle Handlungen, geht eben nur mit dem Einvernehmen einer Person. Und wenn man das von dieser Position aus denkt, ist relativ klar, oder von dieser Perspektive aus denkt, ist klar, auch das Herstellen ist strafwürdig.
Die Argumentation von Ihnen, die leuchtet mir sehr ein, Frau Schmidt. Jetzt steht in der bisherigen Begründung dieser Vorschläge, dass vor allem bei dem Herstellen schon von solchen KI-Deepfakes die Gefahr besteht, aufgrund von technischen Vorgängen, dass beim Herstellen Dinge in der Cloud gespeichert werden, zugänglich sind potenziell für andere, dass sozusagen die Gefahr ist, dass es eben doch irgendwie an Dritte weitergeht. Das ist die eine Begründung. Sie sagen aber jetzt, glaube ich, noch mehr. Sie haben, glaube ich, angesetzt vielmehr bei einem Schutzgut und sagen, nee, das Herstellen greift einfach per se schon gegen den Willen von jemandem so tief ein. Und Sie haben vorhin auch so eindrucksvoll die Rechtsgüter aufgezählt. Das reicht eigentlich als Argument aus. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Das ist der Kern des Arguments, ist natürlich verbunden damit, ne, dass dieses Bild dann einmal existiert und auch durch Dritte verwendet werden kann. Das ist dann gehört sozusagen mit dazu. Also ne, es existiert dann dieses Bild, es ist dieses Datum in der Welt, es kann irgendwie verwendet werden.
Jetzt gibt es noch, das leuchtet mir total ein, dieses Argument. Jetzt gibt es noch, aber genau, vielleicht damit zusammenhängend, und das führt uns vielleicht auch ein bisschen auf eine gesellschaftspolitischere Ebene, einen weiteren Einwand, der kam, glaube ich, von den Grünen. Und die sagen, in so ein Gesetz, da müsste auch irgendwas rein, was auf die Machtverhältnisse hinweist zwischen Tätern, meistens Männer, und Opfern in der ganz großen Zahl der Fälle eben Frauen. Das heißt, es müsste irgendwie abgebildet werden, zum Beispiel, wenn solche Taten geschehen in einem Ausbildungs-, in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis, dass man das da auch strafrechtlich mit reindenkt, vielleicht auch gerade beim Strafmaß. Finden Sie das richtig?
Ja, also hier geht der Gesetzesentwurf der Grünen, der tatsächlich auch schon im parlamentarischen Verfahren ist, geht weiter als die Überlegungen aus dem BMJV. Zum einen ist hier auch das Gebrauchen als Tathandlung mit formuliert und zum anderen ist hier ein qualifizierender Straftatbestand vorgesehen. Also Qualifikation heißt, dass bei besonderen Umständen, die das Unrecht vertiefen, ein höherer Strafrahmen gilt. Ich finde das grundsätzlich begrüßenswert. Ich finde es auch sehr überlegenswert, da hier an konkrete Machtverhältnisse und Abhängigkeitsverhältnisse zu denken. Allerdings fehlen mir hier zwei Fallgruppen. Und zwar sind das die beiden Fallgruppen des Doxings und des Darstellens von sexuellen Übergriffen. Doxing bedeutet, und das ist auch ein tatsächliches Phänomen, dass eben nicht nur dieser sexualbezogene Bildinhalt einer dritten Person zugänglich gemacht wird, sondern dass das zugleich mit persönlichen Daten der abgebildeten Person versehen wird. Eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse, vielleicht sogar die Wohnadresse. Und das ermöglicht es Dritten, also ne, sie hat dann noch viel mehr Daten über die dargestellte Person ja auch wirklich zu belästigen oder vielleicht sogar in reale Gefahr zu bringen. Und das ist aus meiner Sicht ein unrechtserhöhender Umstand, wohl auch einer, der typischerweise auftritt, wie wir aus der Beratungspraxis und aus empirischer Forschung wissen. Das wäre ein Fall, wo aus meiner Sicht eine Qualifikation angezeigt ist. Und die zweite Fallgruppe, das Abbilden eines sexuellen Übergriffs. Also sei es als authentische Bildaufnahme, sei es als Deepfake. Denn hier wird ja die Person, also hier wird ja die sexuelle Selbstbestimmung auch in einer besonderen Weise verletzt, wenn eine Person auf eine Weise abgebildet wird, wo sie Opfer einer Vergewaltigung oder eines sexuellen Übergriffs ist.
Frau Schmidt, wir haben jetzt sehr viel gesprochen über das, was das Strafrecht eigentlich formulieren muss, um eben Rechtsgüter vor allem von Frauen besser zu schützen. Gegen Ende unseres Gesprächs würde ich gerne noch mal ein bisschen jetzt auf die Ebene gehen, was bringt wirklich das Strafrecht? Also ist es wirklich damit getan, dass das Strafrecht geändert wird? Werden Frauen vor allem dadurch wirklich besser geschützt oder was muss noch passieren?
Also erstmal, es geht ja hier nicht nur um Strafschärfung oder so, es geht darum, wirklich überhaupt einen klaren Straftatbestand zu schaffen, der Phänomene bildbasierter sexualisierter Gewalt unter Strafe stellt. Das bringt auch mit sich, dass sich hier das Rechtsbewusstsein eben verändern kann und eben auch der Gesetzgeber verdeutlicht. Das ist eine schwerwiegende Rechtsverletzung, das ist zu unterlassen, das darf man nicht tun. Das ermöglicht überhaupt auch erst, ne, neben diesem Aspekt des Rechtsbewusstseins, ermöglicht das überhaupt auch erst, dass strafrechtliche Ermittlungen in Gang kommen können und diese Taten auch unrechtsangemessen verfolgt werden können. Außerdem kommt dem Strafrecht hier durchaus auch eine Schlüsselrolle in Bezug auf andere Rechtsgebiete zu. Wenn strafrechtlich klargestellt ist, dass das Herstellen, Gebrauchen und Zugänglichmachen von sexualbezogenen Bildinhalten, die eine andere Person darstellen, zu unterlassen ist, dann ist es auch viel leichter, im zivilrechtlichen Weg Unterlassungsansprüche, Schadensersatzansprüche durchzusetzen, und es ist auch viel leichter, einen Löschungsanspruch gegen Plattformen durchzusetzen. Einfach, weil dann klargestellt ist, was strafwürdiges Unrecht ist oder strafbares Unrecht ist.
Wie sehen Sie den Bereich der Prävention? Was muss da dringend geschehen in unserer Gesellschaft, dass wirklich auch von der präventiven Ebene dieser Bereich, der sehr groß zu sein scheint, digitale sexuelle Gewalt, dass sich da was ändert?
Ja, also ich glaube, wir brauchen ganz viel Aufklärung und wirklich Bewusstsein dafür, dass eben auch bildbasierte sexualisierte Gewalt eine Form sexualisierter Gewalt ist, dass es eine Form geschlechtsspezifischer Gewalt ist, dass es wirklich also auch vor allem Frauen diskriminiert. Und diese Aufklärung oder diese Förderung, ne, des Bewusstseins davon gehört natürlich in den Schulunterricht im Rahmen von Medienbildung, im Rahmen von sexualkundlicher Bildung, aber sie betrifft, glaube ich, auch oder nach meiner Überzeugung auch erwachsene Personen. Hier haben wir also sozusagen ganz viel Aufklärungsbedarf, auch Aufklärungsbedarf nochmal darüber, was Einvernehmlichkeit, Konsens, sexuelle Selbstbestimmung bedeutet, dass das wirklich der entscheidende Punkt an Sexualität ist, dass sie nur im Einvernehmen stattzufinden hat und dass sie eben nicht nur körperliche Interaktion betrifft, sondern auch Interaktion mittels Worten und mittels digitaler Mittel. Es ist eine Aufgabe des Staates, Stichwort Schulunterricht. Es ist aber auch eine Aufgabe, die vor allen Dingen zivilgesellschaftliche Organisationen vornehmen. Und hier bedarf es meines Erachtens auch einer flächendeckenden Abdeckung mit solchen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die natürlich auch gesichert finanziert sein müssen. Hinzu kommt, dass das eben auch die Institutionen sind, die Betroffene beraten, die ihnen schnelle psychologische, soziale und juristische Unterstützung bieten und das sehr versiert und sehr spezialisiert tun.
Zum Schluss unseres Gesprächs, Frau Schmidt, würde ich Ihnen gerne noch eine Frage auch aus männlicher Perspektive wirklich mal stellen, einfach als Mann auch. Mich hat immer sehr beeindruckt, was der Kulturwissenschaftler Klaus Teweleit gemacht hat. Der hat schon von über 40 Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Männerfantasien. Damals hat er aus einer historischen Perspektive gefragt, eben nach dem, was eigentlich dahinter steckt, hinter sozusagen toxischer, soldatischer Männlichkeit. Damals ging es ihm darum, dass er vor allem als Gewaltforscher gefragt hat nach den psychologischen und sexuellen Hintergründen, vor allem des Nationalsozialismus. Ich frage mich so ein bisschen, wie schauen Sie denn als Strafrechtlerin mit ihrer großen Erfahrung in dem Bereich jetzt auf die gegenwärtige gesellschaftliche Debatte? Wie weit sind wir da in der Debatte über männliche Machtverhältnisse? Würden Sie sagen, da tut sich was? Erleben wir einen Backlash? Wie schätzen Sie die Gegenwart ein? Ist die Gesellschaft so weit, wirklich da was zu verändern, oder sind Sie da eher pessimistisch?
Ja, also ich denke zum einen, dass wir schon sehr viel erreicht haben für sexuelle Selbstbestimmung in den letzten Jahrzehnten. Ich denke, dass wir in einem Backlash uns derzeit befinden, dass wir aber trotzdem noch mehr für die sexuelle Selbstbestimmung erreichen müssen. Bildbasierte sexualisierte Gewalt ist ja ein Phänomen sexualisierter Gewalt, mit dem vor allem Frauen zum Sexualobjekt reduziert werden. Also das steht wirklich in der Tradition der strukturell gesellschaftlichen Marginalisierung von Frauen, die natürlich auch eine individuelle Ebene hat. Es sind ja Einzelpersonen, die das durch einzelne Handlungen auch immer wieder bestätigen, ausführen. Und ich denke, hier ist es ganz, ganz wichtig, den Blick auf Männer und auf Männlichkeit zu richten. Wie das Klaus Teweleit halt im Zusammenhang mit kriegerischer Gewalt getan hat. Und das muss eben auch in Bezug auf sexualisierte Gewalt gemacht werden. Und hier ist es aus meiner Sicht ganz wichtig zu verstehen, dass Frauen ja typischerweise für sexualisierte Gewalt verantwortlich gemacht werden, indem sie eben beschämt werden. Ja, das Opfer einer Sexualstraftat wird geschändet, hat sich zu schämen. Und damit wird es, und es gibt dieses sogenannte Victim Blaming, dein Rock war ja zu kurz oder, also so. Die Verantwortung wird dem Betroffenen sexualisierter Gewalt zugeschoben. Und eine Funktion dieses Mechanismus ist es aus meiner Sicht auch, dass Männer eben gerade nicht verantwortlich gemacht werden. das Opfer ist ja schuld, das hat ja den kurzen Rock an. Und hier ist aus meiner Sicht, ne, das ist der Punkt, warum der Satz von Gisèle Pelicot, die Scham muss die Seite wechseln, so wichtig war und auch so viel Wirkmacht entfaltet hat, weil genau dieser Satz das aussagt. Die Scham muss die Seite wechseln. Eigentlich sind die Tatpersonen, insbesondere die Männer, die typischerweise Männer sind, verantwortlich für sexualisierte Gewalt und sie müssen auch dafür verantwortlich gemacht werden. Und dann muss man an der Stelle eben auch tiefer schauen. Was ist eigentlich Männlichkeit? Was ist typische Männlichkeit in dieser Gesellschaft? Und warum ist sie darauf angewiesen, Frauen sexuell zu verobjektivieren? Und wie kann es anders gehen?
Anja Schmidt, Strafrechtsexpertin von der Uni Halle. Frau Schmidt, ganz herzlichen Dank, dass Sie im Podcast waren und dass Sie mit uns gesprochen haben. Vielen Dank.
Ja, Ihnen auch vielen Dank.
Ja, und das war ja auch schon unser Podcast in dieser Woche. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt zu unserer Sendung, dann schreibt uns gerne jederzeit. Und zwar an die Adresse justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Mein Name ist Max Bauer. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.